Also Lukas 13, 10 bis 13. Er lehrte aber am Sabbat in der Synagoge. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte, und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade. Soweit. Wir singen jetzt kein Lied mehr. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Hermann, da darf ich bitten, dass du... So lange, wie du möchtest.
Großes Wort. Das merkst du, wann du weißt.
Ich möchte noch mal am Anfang etwas vorlesen, vielleicht ist bekannt und oder nicht bekannt, über die Bibel. Die Bibel, ein verkannter Schatz. Es war am verregneten Morgen des 12. Januar 2007. Ein Straßenmusiker stand in einer U-Bahn-Station in Washington, packte seine Geige aus und begann zu spielen. Mehr als 1000 Menschen eilten an ihm vorbei. Nach circa 45 Minuten waren nur 7 für eine Weile stehen geblieben. Circa 20 hatten etwas Geld in den Hut geworfen. Dann beendete der Musiker seine Darbietung. Er hatte $32 eingenommen, niemand applaudierte. Dieser Mann war Joshua Bell, einer der größten Musiker der Welt. Er hatte eines der schwierigsten Stücke auf seiner Geige im Wert von $3,5 Millionen gespielt. Kurz zuvor hatte er ein Konzert gegeben, bei dem ein durchschnittlicher Sitzplatz $100 kostete. Die Washington Post hatte dieses Experiment in Auftrag gegeben. Es ging darum, ob die Wahrnehmung von Schönheit und Wert kontextabhängig ist. Dieses Experiment zeigte, dass dies tatsächlich so ist. Die Bibel ist das bedeutendste Buch der Welt. In vielen Ländern und Zeiten war sie verboten. Und Menschen haben ihr Leben riskiert, um sie heimlich zu lesen. Manche haben ein Vermögen ausgegeben, um sie zu besitzen. Andere haben sich lieber verbrennen lassen, als sich von ihr loszusagen. Die Bibel ist ein unglaublicher Schatz. Aber wer glaubt heute noch daran, dass darin etwas von Bedeutung ist? Schönheit, Kraft, Rat, Wahrheit und Erfüllung suchen wir woanders. Wir gehen schnell weiter, eilig und gehetzt. Was für eine einmalige Gelegenheit haben die Menschen in Washington verpasst, weil sie nicht zugehört haben? Was verpassen wir, wenn wir das alte Buch im Regal verstauben lassen, statt es aufzuschlagen und mit hungrigen Herzen zu lesen? Es ist Weltklasse, es kommt von Gott. Wir werden nicht enttäuscht, wenn wir darin lesen. Heute verstaubt in viele Plätze die Bibel gar nicht, aber man tut verstaubte Gedanken reinbringen und haben eine verstaubte Denkweise. Denn unsere Logik, die ist nicht passend für die biblische Logik. Der Esau kann nicht diese Geheimnisse der Demut, der Niedrigkeit, das kann er nicht verstehen. Der Ismael auch nicht. Und du kannst aus dem Ismael und Esau keinen Isaac und keinen Jakob machen. Diese Machtmenschen verstehen das nicht. Die Machtmenschen ihrer Gedanken, die Machtmenschen ihrer Logik, die Machtmenschen in ihrem Verständnis. Ich denke sogar, wenn Esau das Gleiche sagen würde wie Jakob, dann wäre es doch ein anderes Flair. Und so erlebe ich heute, dass man ein bisschen pädagogisch studiert und die Menschen, die Kinderherzen bleiben, werden krank dabei. Darum die CD von Bethel, dort wurden kranke Kinder gesund. Heute werden gesunde Kinder krank in unserer Pädagogik. Weil es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur im Kopf etwas verstanden habe oder ob mein zerbrochenes Herz es verstanden hat. Ein Esau wird niemals 7 Jahre für eine Rahel dienen. Das sind Leute, die reißen etwas an sich. Die haben das Flair, die Atmosphäre. Das sind Leute, die fragen, und lassen einem keine Antwort geben, schütten einem zu mit Wissen, wovon sie nichts wissen, mit dem Herzen. Sie sind einfach, diese Atmosphäre ist heute so. Und ich habe gemerkt, man muss machen, wenn man zu den fünf kluchen Jungfrauen gehört, kann man nicht mehr teilen. Man muss die anderen einfach wieder zu den Krämer, zu den Kluchen, zu den Machtmenschen, zu den Besserwissern schicken. Man kann nicht mehr teilen. Ich kann auch nicht mehr überall hingehen. Und will es auch gar nicht mehr. Ich habe da ein Büchlein dabei, Einsame Heilige. Und so schön, dass ich jetzt auch Anfechtungen seelischer Art, da kann ich auch nicht mit umgehen. Und kein, die haben das nicht. Die haben innerlich, haben sie einfach diese sichere Fleischesart. Anfechtungen seelischer Art, sie kommen auch von innen. Sie stehen meistens im Zusammenhang mit Gemütsbelastungen, seelischen Verdunkelungen, Nervenleiden, Herzschwächen, körperliche Leiden und Schwachheiten. Solche Leiden bilden die Anfechtungen, bilden für Anfechtungen sehr leicht Angriffspunkte. Der Angefochtene selbst sollte sich so gut kennen, dass er weiß, die Anfechtungen sind zum Teil auf seine Leiden zurückzuführen. Der Seelsorger sollte und muss wissen, dass er solche angefochten, kämpfenden, seelisch leidenden Menschen ganz anders behandeln, betreuen muss als Gesunde. Wie viele Fehler sind hier in der Seelsorge gemacht worden. Man hat kranke Menschen mit einer ungesunden, gesetzlichen, unkundigen Behandlungsart bis zur Verzweiflung getrieben. Soweit. Mit jemand umzugehen, mit einem weinenden Herz umzugehen, ist gar nicht einfach. Wir haben jetzt ein Kapitel, das ganze Kapitel ist ja eigentlich wertvoll. Es beinhaltet ja alles. Das 13. Kapitel bei Lukas, das ist ein Phänomen, was hier drin steht, ist unerschöpflich. Ist so ganz, er fängt ja an von diesem Turm, wo umfällt und 18 sind begraben worden. Und dann sagt er, meint nicht, dass die jetzt gestraft worden sind. Welche Sicht, das ist ein Modell für euch alle. Heute sehen wir Unglück in der Welt, wir sehen im Nachbar seine Krankheit, wir sehen dort Krebs und da Krebs. Das ist alles Predigt für dich. Wir können die Endzeit deuten, können aber unsere getünchte Glaube und getünchte Bruderliebe, gefärbte Bruderliebe nicht einschätzen. Wir gehen einfach vorüber. Wir können die Klänge der Sprache der Bibel gar nicht mehr verstehen, weil wir letzten Endes Esau geworden sind. Denn Esau wird nie sieben Jahre aushalten. Und dann kommt er mit 400 Mann und triumphiert auf diese Machtkundgebung heute überall, politischer Art, religiöser Art, wo 400 kommen. Und er sagt, wer sind die da, zum Jakob seine Frau und Kinder, wer sind die da? Und wir wissen, wie schlimm das ist, weil die Moabiter hinterlistig die Schwache angegriffen haben, sollte Saul sie alle ausliquidieren. Die Bibel sind harte Worte. Weil Gott das Schwache liebt, muss er die Starke entweder schwach machen oder einfach von der Bildfläche vernichten. Es wäre schon furchtbar, wenn Sodom bis heute geblieben wäre. Oder wenn Hitler keine Niederlage erlitten hätte, oder Stalin und Mao. Sie, Gott sei Dank ist Gott im Regiment und du die Macht, die Große vom Thron stürzt, weil er die Kleine schützen will. Aber manchmal dauert es sehr lang. Dann ist das Kapitel, kommt das mit dem Feigenbaum vor. Feigenbaum ist ja Israel, aber das politische Israel, das natürliche Israel, dieser Feigenbaum im Weinberg. Er hat immer wieder gegraben, dass er Frucht bringt. So gibt Gott jedem Menschen eine Chance. Weil der Mensch will eigentlich selbst Gott gefallen. Er will nicht als Sünder kommen. Der Mensch will selbst Gott gefallen. Und so gibt Gott auch diesen Menschen Israel als Modell für alle, wie der Turm, wo umfällt. Macht er ein Modell an Israel und zeigt an Israel, sie wollen sich selbst verwirklichen, ihre eigene Gerechtigkeit aufbauen, dann macht's doch. Lebt doch gut. Macht doch was Vollkommenes. Und dann lesen wir Jesaja, wir fasten, lieber Gott, und du siehst es nicht an. Wir tun doch Gutes. Ja, aber ihr sucht ja eure Ehre in eurem Tun. Dann kommt der Jakobus und sagt, wenn jemand alles hält, ist an einem schuldig, ist an allem schuldig. Ich war in Israel 1972, waren wir das erste Mal in Israel. Da waren wir auch viel mit Rabbinen zusammen. Und die Inge haben es so als jüdisch eingeschätzt. Ich habe das Kebbel aufgehabt, mich haben sie dann nicht gewusst. Mit meinem Gesicht, der psychische, habe ich viele Kontakte dadurch gehabt. Und ein Rabbiner hat zu mir gesagt, weißt du, Mann, der Messias kommt dann, wenn alle Juden der Welt den Schabbat mal vollkommen gehalten haben. Dann wird der Messias nie kommen. Ja, warum? Ihr könnt zwar äußerlich den Schabbat halten, aber zeig mir mal einen Business-Jude, der am Schabbat nicht ans Geld denkt. Innerlich wird er niemals, niemals den Schabbat halten können. Und ich kenne uns und ich kenne euch. Ich muss mit dem schönsten Gottesdienst an Frauen denken, und aber nicht rein, sondern schmutzig. Keiner kann den Schabbat halten vollkommen, es geht nicht. Die einen denken an das, die anderen das und hängen sich an ihre Haare auf, an ihre Gedanken auf. So hat Gott wirklich Israel diese Chance gegeben, dass sie vor Gott gerecht sein wollen, könnten. Gott, und sie haben nicht begriffen, dass es durch Armut, Zerbruch, dass einer sterben muss für sie. So arbeitet der Mensch seine Gerechtigkeit, er zerarbeitet sich, wie Jesaja sagt, eine Menge seiner Wege und will es immer wieder selbst packen und machen. Aber wir können ja nicht sitzen und gar nichts machen, das geht ja auch nicht. Und so sehen wir, dass dieser Feigenbaum Israel, das politische Israel, keine Ölbaumfrucht bringen kann. Keine Ölbaumfrucht. Das sind jetzt Bilder. Also der Mensch kann keine Liebe bringen, weil in ihm Hass ist. Das geht einfach nicht. Und der Feigenbaum, das politische, das natürliche Israel, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das geht einfach nicht, dass der Feigenbaum Ölbaufrucht bringt, wenn du später Frage hast in deinen Gedanken. Und so ist überall, dass wir uns in dem ganzen Arbeiten irgendwann doch die Illusion bekommen, wir haben jetzt ein Level erreicht, wir sind jetzt oben. Denn in dem Kapitel kommen ja die Verse, die wir gelesen haben. Vorher möchte ich noch sagen, aus Kanada uns angerufen, Hermann, was ist mit der Erwählung und die große doppelte Prädestination. Also die eines sind Leben, um verloren zu gehen, die andere Leben, um in den Himmel zu kommen. Ich denke, wir sind beides, Jakob und Esau, Fleisch und Geist, wenn jemand der Jesu erlebt hat. Das ist in mir selbst. In mir selbst geht einer verloren und der andere geht nicht verloren, der neue Mensch. Und darum ist es so wichtig, dass wir einen neuen Mensch bekommen. Da haben sie mich gefragt, ja, wie ist das mit der Erwählung? Und das war der Ferngespräch und konnte ich ja nicht so viel sagen. Euch mal, die Krankenhäuser werden doch für alle Menschen gebaut. Für alle. Können alle hingehen. Aber nur die Kranken gehen nie. So ist es mit der Erwählung. Golgatha ist alle, für alle da, aber nur der Kranke, der Herzensverzagte, der Arme, der in sich verkrümmte, so wie diese Frau jetzt in dem Text. Die ist jetzt eine Frau, die Inge will ich als Grat rücken, die hat jetzt die Neigte zu, einen Buckel zu machen, und das ist für mich schon ein Problem. Aber ich kann sie noch so hart an mich drücken, ich bringe den Buckel nicht weg. Ein Mensch kann so einen inneren Buckel niemals beseitigen. Und diese Frau, das erlebt man in der Ukraine, das erlebt man in Rumänien, dass so Frauen vom Feld noch kommen mit der Nase unter. Das sind Menschen, die machen gar kein weites Schatten, aber sie sehen ständig den Schatten. Die Saulsleute, die großen, schönen Leute, machen weites Schatten, aber sie gucken über ihren Schatten weg. Die nehmen ihren Schatten gar nicht wahr. Absalom, schön von Gestalt. Der Verkrümmte kann auch das, wenn er den Psalm liest, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, er kann ja nicht mehr hochgucken. Er kann nicht mehr rufen. Er ist ein total passiver Mensch, und so sind heute viele. Mir ging es gestern auch so. Wo man verzweifelt ist an sich selbst, wo man unter Druck kommt. Ich gehe nach Bürgerfeld, das sind alle so kluge Leute, die können so rhetorisch schön reden. Die haben Punkte und ich habe nicht einmal einen roten Faden. Ich habe einen Wiesenstrauß, wo alle Blumen da sind. Manche führen so Ehe wie, habt ihr mal einen Tulpenstrauß gesehen, wo genmanipuliert sind? Die sind alle gleich. Normal hat jede Tulpe ist anders. Da ist ein Unterschied, aber das sieht nicht jeder. Aber ein Wiesenstrauß, der ist einfach alles da. Und so denke ich, heute Morgen haben wir einen Wiesenstrauß. Wer so intellektuell festgefahren ist und kommt mit meinen Gedanken nicht zurecht, der wird es einfach durch ein Körnlein finden, irgendwo was. Und so ist die Frau in sich arm, gekrümmt. Schon was Schlimmes. Da werden die Bauchfalten mehr. Man krümmt sich ja nach vorne ein. Im Spiegel gucken, schon erniedrigend. Ist auch bei mir mit meinen Knie. Ich wollte immer schön sein, aber ich kann so schön evangelisieren mit den Knie. Ich jetzt bei uns ist ja Globus, das ist ein riesen Supermarkt. Und da sehe ich, wie eine junge Frau auf mein Knie guckt. Und ich weiß genau, was sie jetzt denkt. Die gucken mir nicht mehr in die Augen und ich habe jetzt so schöne Augen. Ich gucke jetzt auf die krummen Knie. Die Menschen wollen immer das eigentlich im anderen sein Makel sehen, nicht seine Schönheit. Und da guckt sie und dann kommt sie mit der Auge hoch und fällt in meine Auge rein. Sie ist schon peinlich, weil sie merkt, dass ich weiß, was sie jetzt gedacht hat. Sag ich, gell, sie sind sehr krumm. Sag ich, ja, Gott hat zu mir gesagt, im Supermarkt, mitten im Trubel. Aber Gott hat zu mir gesagt, du hast so einen miesen Charakter. Ich musste dir Leide geben, dass demütig wirst. Und da hat mir Gott vorgeschlagen, entweder krummes Herz oder krumme Beine. Ich habe mich für krumme Beine entschieden und das tut mir sehr gut. Mit meinem geraden Herz kann ich meine Frau noch glücklich machen und krumme Beine, sie hat sich daran gewöhnt. So kann man eigentlich transparent werden, kann man ganz viele Sachen. Jetzt war ich auch im Supermarkt, da gibt es eine Holzbank, ein Zweiersitz. Und da sitzt eine ältere Dame drauf und ich kann mit der Inge nicht mehr so rumrennen da. Auch mir Wägelchen nicht. Und dann habe ich diese ältere Dame gefragt, ob ich mich neben sie setzen darf. Ach, selbstverständlich, kommen, setzen Sie hier in Pelzer. Sag ich, sind Sie allein hier? Nee, mein Mann ist dabei. Aber da möchte ich Ihren Mann auch noch fragen, ob das erlaubt, dass ich mich neben sie setzen darf. Da hat man schon, wir sind alle so grad. Wir haben keine Fantasie mehr. Wir können nicht mehr, Licht können wir ausmachen, aber manchmal nicht mehr an. So. Gut, ach, da brauchen Sie nicht zu fragen. Dann stelle ich mich vor, ich bin der Hermann Hofsees, bin von Lachen, bin evangelisch. Sagt sie, ich bin von Hambach und ich schäme mich, ich bin katholisch. Man muss sich schon schämen, dass man katholisch ist, was da alles läuft. Und so gibt es so viele Möglichkeiten, dann kannst du plötzlich mit so Leuten alles reden, biblisch reden. Dann, die Herzen sind so zu durch unsere Kopflogik, dass man ganz schwer das Herz sprechen lassen können. Der Jakob war ein schöner Mann. 7 Jahre hat er um diese schöne Rahel gedient. Man hat sie immer gesehen. Ich weiß nicht, was er alles gedacht hat. Aber ein Esau-Mensch hält es nicht aus. Macht Menschen. Aber Gott hält die auch nicht aus. Ein Isaac, wo der Knecht eine Frau holen muss. Ist doch kein Mann. Und was war er und auch der Jakob für Herzensmenschen? Die haben wirklich ihre Mutter geehrt und geliebt. Er hat sich ja getröstet mit der Rebekka über den Tod seiner Mutter, der Isaac. Und der Kain. Der Kain kann nie Abel werden. Wir brauchen neues Leben. Und der Kain und der Abel und der Saul und der Absalom. Alles sind Bilder auf unsere Art. Das mitgekreuzigt werden, Galaterbrief, das Thema. lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt ist hier die gekrümmte Frau. Übrigens, ich bin so glücklich, dass ich mein alter Charakter, dass der nicht mit in den Himmel kommt. Da würde man uns da oben wieder rumquälen, oder? Und da oben gibt es nicht einmal Rauschgift, wo wir uns beruhigen können und ablenken können. Aber da wird der Himmel so schön himmlisch sein. Brauchen wir das nicht mehr. Wenn heute irgendjemand Heilung erlebt, dann wird es gleich in die große Glocke gehängt, wird mit angegeben, als der Jesaja den Himmel offen gesehen hat, hat er, oh, ich bin jetzt der Größte. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Einer der Himmel, der den Himmel gesehen hat, der schämt sich, fängt sich an zu schämen. Und dort darf ich hin. Dort darf ich hin. Ja, dort dürfen wir hin. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jetzt diese Frau, 18 Jahre. 18 ist ja auch eine biblische Zahl, denke ich, dreimal kommt es auch im Lukas vor. In Lukas 13 kommt dreimal 18 vor. 18 ist die Quersumme von 666. 666 ist eigentlich dreimal 6, ist ja 18. Das ist ein Mensch, der hat keinen Sonntag mehr, keinen Ruhetag mehr. 6 Tage wird gearbeitet. Und dann kommt kein Sonntag mehr, sondern wieder 6 Tage. Die fahren in den Urlaub und haben keinen Urlaub. Die arbeiten und denken an den Urlaub. Die essen und bleiben hungrig. Die schlafen auf 10.000 Euro teure Matratze und brauchen Schlaftabletten. Das sind Menschen, die haben keine Heimat mehr, finden keine Heimat mehr, sind zerrüttet und unsere Kinder machen das alles mit. Ich könnte heulen, wenn ich heute eine Frau, wo ihr Kind stillt und guckt da in dem Smartphone, verstrahlt das Kind und sich und noch die Milch, wo das Kind trinkt. Und etwas ganz Schlimmes, man hat mir gesagt, dass es etwas ganz Furchtbares ist, wenn Mütter telefonieren und die kleinen Kinder sind nebendran, können sie nicht einordnen. Weil sie hören ja nur die Mutter, aber die Reaktion auf das Gespräch hören sie, aber nicht das ganze Gespräch. Und das verwirrt und macht krank. Da wird irgendein Unglück gesagt, ach du, was? Dem ist das so passiert. Das Kind hört nur die Reaktion. Und es wird Kinder krank machen, unruhig machen, verschüchtern, verkrümmen oder überaktiv machen. Ja, und diese Frau, ich weiß nicht, ob die Männer, wahrscheinlich haben die Männer sie verkrümmt, wie so üblich ist. Bei uns ist ein Pastor, der hat jetzt im Sommer Hochzeit gehalten, evangelischer Kirchpastor, und das Brautpaar hat aus dem 1. Korinther 13, aus dem Hohelied ein Vers genommen. Und es war Sommer, war heiß, die ganze Frau waren ja, Lagerfeld hat gesagt, Kleider sollen ein Mensch begleiten, nicht entgleiten. Und hier waren viele entkleidet bei den Hochzeitsgästen. Und es ist schon nicht einfach, für so Leute zu sprechen. Und dann hat sie gefragt, soll ich euch jetzt die Korintherbriefstelle geschichtshistorisch auslegen als Hochzeitspredigt oder biblisch geschichtshistorisch. Und dann hat er geschildert, dass es in Korinth 11.000 Liebesdienerinnen gab. Und hat geschildert, was sie durchmachen, wenn so Männer kommen. Hat es ganz plastisch geschildert, was die Männer durchmachen, wenn sie weggehen. Die Braut hat angefangen zu weinen, irgendwann haben sie alle geweint. Und genau in das Korinth rein, in diese Hafenstadt, sagt Paulus dieses 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, das Einzigartige überhaupt unter der Weltliteratur. Diese Frau hier, ich weiß nicht, durch Männer oder vielleicht sogar in der Kindheit, gekrümmt durch Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele Kinder, ich weiß nur, sie ist total passiv. 18 Jahre. Du erlebst keinen Sonntag, keinen Ruhetag vor dir selbst. Und so ein Buckel schmerzt, alles was krumm ist, schmerzt, auch Geistliche. Und er lehrt in einer Schule am Schabbat und siehe, 11, und siehe, ein Weib war da, das hatte einen Geist der Krankheit, 18 Jahre. Und sie war krumm und konnte wohl nicht aufsehen. Die Die einen haben gerufen, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die einen wurden passiv, haben Jesus gerufen, hier ist jemand, der ruft nimmer. Da sieht er seinen Schatten nur, sein kurzer, plumper, abstoßender Schatten. Da ist man froh, wenn man im Dunkeln ist, da gibt es keinen Schatten. Es sind Menschen, die wollen nicht mehr in Erscheinung treten. Psychiatrie sind voll bei uns. Wir sind nicht körperlich gekrümmt. Wir sind innerlich gekrümmt. Und dann rufen wir noch Halleluja über unserem ganzen Elend. Lassen Sie uns vielleicht Sonntagmorgens ein bisschen aufpeitschen, gehen wir in die Einsamkeit rein. Und dann kommt dieser Satz, dass Sie aber Jesus sah. Das ist was. Wenn der Jesus sieht, die Verkrümmte, sieht diese Einsame, sieht die Tränen, er sieht alles. Manchmal denke ich, wartet er sehr lang, bis er so läuft. Aber der Jakob hat es ausgehalten. Auch dann noch für die Lea. Hat seine Frau und seine Kinder, der hat keine Macht, keine Soldaten gebraucht, um sich dem zu zeichnen. Es waren seine Kinder und seine Frau. Mit Demut er dient, gedient. Und so kommt der Jesus. Ich habe dich in dir geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich möchte dich zu mir ziehen. Hier fängt der Sonntag an. Ich glaube, der Cornelius war dabei. Ich weiß nicht, wir waren da in den USA und da war eine große Jugendkonferenz. Und da kamen viele her und haben uns eingeladen in ihre Gemeinde. Und da war auch eine Schabbat-Gemeinde, so methodistische, glaube ich, gell? Also die den Schabbat halten und nicht den Sonntag. Und der hat uns auch eingeladen. Die haben inzwischen neu gebaut. Im Navi war aber das alte Gemeindehaus, haben es nicht gleich gefunden. Gut, das Ding schlief schon und wir kamen dahin. Und da war da so ein Türsteher, auch wie in der Disco. Nur hier wird dann gefragt, ob ich den Schabbat halte. Hat man mich gefragt, sage ich, ja, siebenmal. Oh, die halten den Schabbat siebenmal. Ich war besser wie die alle plötzlich. Die kapieren nicht, dass Schabbat immer Schabbat ist. Sonntag, wenn Jesus im Herzen ist, ist immer Sonntag. Habe ich Ruhe, Friede vor mir selbst. Da brauche ich nicht mehr kluge Gedanken zu machen, als sie Jesus sah. 18 Jahre. Jetzt führt er diese Frau gebeugt, immer nur Arbeitstage. Plötzlich darf sie eingehen in den Sonntag, in den Schabbatfrieden. Ach, wie groß ist das. Dann kommt in dem ganzen Kapitel ja dreimal diese 18 vor. Dann kommt die Forderung vom Herrn Jesu im Vers 24, ringe danach, dass wir ringen. Wie ringen denn die Starke, wie ringt denn Esau oder wie ringt ein Jakob? Wir waren eingeladen am Ende Dankfest bei Neuwied, große Gemeinde, vielleicht 100 Jugendliche. Ich hatte einen Büchertisch, so drei Bierbänke. Und anschließend kamen so 30 Jugendliche an den Biertisch, an meinen Büchertisch. Standen da, denke ich, was läuft denn da jetzt? Vor einmal sagt einer, Hermann, kann man sich als Kind auch schon bekehren? So, ich weiß ich nicht. In der Bibel steht ja, dass ich auch wir erwachsene Kinder sind und ich habe jeden Tag so schmutzige Gedanken, ich bekehre mich jeden Tag und bin auch ein Kind. Man kann sich nur als Kind bekehren. Wenn er nicht wert ist, die Kinder, gibt ja das, ist ja das gar nicht möglich, dieses zu sehen, was in mir. Und was sagt ein anderer, 14, wir waren in der Sommerfreizeit. Da hat man gesagt, man muss sich bekehren, muss aufhören zu trinken und zu rauchen. Aber Kinder rauchen und trinken ja gar nicht Alkohol. Habe ich gefragt, hat er keinen geraucht und getrunken? Hat ein anderer gesagt, ah nee. Ja, was hat denn kein gemacht? Der hat geneidet. Dann sagt so ein 16-Jähriger, Hermann, ich bin krank vor Neid. Ich bin musikalisch nicht gut. Ich bin nicht redebegabt. Ich werde in die Wand gestellt, so wie der Tölpel. Ja, und dann habe ich gesagt, und was ist die Folge vom Neid? Und es sagt ein anderer, ich habe mit Gedanken schon viele getötet, Kinder aus der Gemeinde. Ich hasse alle. Ich hasse dieses fromme, selbstdarstellerliche Wesen. Und dann sagt der Mädel, vor allem sagt der Mädel, Hermann, ich habe es heute alle beobachtet, die Erwachsenen. Die verstehen dich gar nicht. Die haben ihre äußere Frömmigkeit, da haben sie abgeschlossen. Und du predigst immer vom inneren Menschen, das kapieren die gar nicht mehr. Aber meine Kinder verstehen dich. Komm, welche uns Kinder. Wir haben ja die inneren Konflikte, die liegen wie offene Wunde da. Komm wieder. Dann wurde die andere Predigt am Ende Dankfest viel mit Dank, Dank, Dank. Und ich kann ja das schon nicht mehr hören. Ein Esau kann nie dankbar sein, was er an sich reißt. Nur frage ich diese Kinder, wie der verlorene Sohn. Die Bibel gibt es die zwei Söhne. Und der eine, der ist dann vom Herrn Papa, sein Herrn Möcher, eingefordert, hat es alles zusammengerafft und ging fort. Jetzt nur frage ich die Kinder, als der verlorene Sohn alles zusammengerafft hat und ging fort, hat er Dankeschön Papa gesagt. Nein, das, was man an sich reißt, da kann man nicht Danke sagen. Dann hat der ältere Mädel gesagt, darum sind so viele Ehen sind so liebelos, kalt. Da ist keine Dankbarkeit mehr dabei. Dann habe ich gefragt, wie der verlorene Sohn dann mit seinen Gütern geprasst hat. Mit der anderen hat angegeben, hat er da gesagt, das ist von meinem Papa. Ich habe einen guten Papa, der hat mir alles gegeben. Nee, man kann ja nicht einem anderen die Ehre geben, was er selbst die Ehre will. Und so haben wir Christentum ohne Dankbarkeit, Laodicea zu, die Herr Jesu draußen, die Demut draußen und die Hochmut drin fromm einsperrt. Wir haben ein Christentum, wo alles definieren kann. Aber es ist halt so, dass tatsächlich die doppelte Prädestination gilt. Hochmut und Stolz, mein alter Mensch kann nicht in den Himmel kommen, der geht verloren. Der muss auch verloren gehen. Ich will doch nicht da oben wieder mit mir rumkämpfen. Wenn die Inge dann im Auto, du hast lange nicht mehr rausgeguckt, die hat auch ein schönes Kleid angehabt. Aber das Kleid hat ja auch einen Inhalt. Wir waren du hast gefragt von mir und ich, durch diese Pfade, 35 Jahre Farmer, und ich habe auch immer geübt, ich bin bei uns auch unter den Menschen. Da lernt man einfach schlagfertige Antworten zu geben. Wir waren in Kasachstan in der Rehabilitation, da kam ein Mann vor, alles Männer, und sagte mir, ich war 30 Jahre in Sibirien im Gefängnis, ich bin kaputt. Und jetzt war ich in verschiedenen Rehabilitationen, aber da wird nur gefordert, du musst, du sollst. Es geht ja gar nicht, ich bin innerlich Schrott. Du hast heute anders gepredigt, aber das hilft auch nicht mehr. Ich gehe jetzt fort und bringe mich um. Sag ich, Moment mal, da bete ich für dich, dass du es richtig machst. Bei uns hat ein Mädel selbst machen wollen und ist von der Brücke runtergesprungen und war querschnittsgelähmt. Also ich bete jetzt für dich, dass du es richtig machst. Der kam her, ich habe draußen im Dunkeln mit ihm gebetet. Herr Jesus, gib, dass er sich mitkreuzigen lässt. Auf Golgatha bei Jesus Selbstmord macht. Sich aufgibt. Sich losgibt, sich frei macht, sich löst von sich und seiner Geltungssucht, Ich-Sucht, beleidigt sein, gekränkt sein. Es gibt hier Legionen um uns herum von diesen Absalons, die hängen an ihrer Haare mit ihrer kluchen Gedanken, die so spontan alles immer so besser wissen und doch nicht helfen können. Ich habe diesen Mann 4 Jahre danach zufällig wieder getroffen. Sagt der Hermann, kennst du mich noch? Sag ich, natürlich kenne ich dich noch. Hat es nicht geklappt? Doch, ich bin in dieser Nacht zum Glaube gekommen, bin 4 Jahre jetzt stabil. Keine Droge mehr, kein Alkohol mehr, ich brauche nicht mehr zu rauchen. Nur, ich kann sogar Geld verdienen, aber ich kann mit dem Geld nicht umgehen. Das lasse ich von einem alten Bruder für mich verwalten. Also man merkt, hätte ich eine andere moralische Antwort gegeben, das hätte überhaupt nichts gebracht. So ist diese Frau oder das ganze Kapitel. Dann kommt noch Endzeitsachen mit rein von der engen Tür. Da passen durch diese enge Tür zum Himmel passen nicht viele logische Vernunftsgedanken und Vernunftsschlüsse von uns. Da passt unsere Logik nicht mehr rein. Über das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist für Kinder geschrieben. Für Einfältige. Und für Professoren, für die höchste Intelligenz. Aber sie muss Kind werden. Und dann wird von draußen gesprochen, 28, 29, vorher 27, er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Wo ihr her seid, weichet alle von mir. Ich erlebe so eben so eine Situation, wie möchte ich sagen, ich komme wie ein verlorenes Schaf vor, der von der 99 verirrt ist, der Buße nicht bedürfen. Und der Jesu findet mich jeden Tag neu. Er nimmt mich auf seine Arme und tragt mich heim. Er tragt mich Gott sei Dank nicht zu den 99. Die würden mich wieder zagen, aussortieren, nebenaus fallen lassen. Und das Schlimmste wäre noch, wenn so als verlorenes Schaf zu 99 als Prediger geschickt wirst. Da ist es nicht leicht. Da müssen wir erst mal alles abschlachten, bevor Neues gesagt werden darf. Die nie diese innere Armut erlebt haben. Michael Becht hat zu mir gesagt, manchmal ist es gut, wenn wir unsere juchende Welt mal hineinfallen lassen, die Sünde. Der daheim gebliebene Sohn, der hat ja viel schlimmer sündig gedacht. Wir brauchen, ihr Kinder hier von der Gläubigen, ihr braucht nicht in die Welt, um zu wissen, wenn er im Bordell war, was da los ist. Ihr habt euer Bordell im Kopf. Wir brauchen nicht raus, es ist alles drin. Alles. Wir brauchen nicht hier in diese. Wir müssen nur, der heimgebliebene Sohn, der soll sich erkennen, seine Missgunst. Und dann sagt er, von dem verlorenen Sohn heißt er, er hat sein Geld mit Freunden durchgebracht. Und der heimgebliebene Sohn hat gesagt, er hat es mit Frau durchgebracht. Er hätte schmutziger gedacht, wie der Anna gelebt hat. Ja, und so lesen wir in dem Kapitel sehr viel. Endzeit, der Ernst. Man wird hinausgeworfen, da wird sein Heulen und Sehnen. Ich freue mich schon, wenn mein alter Adam hinausgeworfen wird. Ich wollte mich operieren lassen an den Knie. Ich glaube halt, dass die Auferstehung, das Gebein an Gebein, im Segel steht ja das. Und ich freue mich, wenn ich meinen alten Adam gerade und schön sehe. Und dann wollten sie mir operieren und wo haben wir das alles gesagt? Metall oder Kunststoff und so. Also, aber das, was sie rausschneiden, die Knochen, die will ich. Die brauche ich bei der Auferstehung. Ich weiß nicht, ob das Metall und der Kunststoff Knie, ob das, da klippert es ja, ob das. Ich habe mich so ruhig sein, schon hätten sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die können gar nicht mehr. Dann gehen sie in die Harry Potter-Filme und das Außerirdische und gucken Sachen. Da haben wir viel schönere Jenseitserlebnisse im Herzen. Da wird sein Heulen hinausgestoßen werden, kommen von morgen, vom Abend, von Mitternacht und vom Mittag, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes. Der Luca, der ist, also vorhin hast du gesagt, wir sind zu viert gekommen, wir sind nur zu dritt gekommen und er ist heute geschickt worden. Das ist wirklich so. Und wir brauchen Heimat. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und sind Erste, die werden Letzte sein. Und dann kommt die Endzeitrede, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich wollen deine Kinder versammeln, wie eine Henne wie eine Henne ihr Nest unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Das sind jetzt die letzten Verse, dann 35. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich nicht sehen, bis dass es komme, dass ihr sagen werdet, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und da stehen wir kurz davor. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein paar Jahre dauert, aber es sind Weltereignisse und sind weltläster Dinge. Ich habe jetzt gelesen, dass die Greta da in Schweden hat in den paar Jahren 45 Millionen verdient. Und die, die an ihr verdienen, das geht in die Billionen. Und in Schweden wurde sie vorgeschlagen, dass sie ein größeres Charisma wie Jesus hat und wir wollen sie anstelle Jesus jetzt setzen. Das ist die lutherisch-schwedische Kirche, hat das jetzt in Diskussion gebracht. Ist ja alles krank. Dabei keiner kann sagen, ist vollbracht, keiner hat ein Ziel erreicht, keiner. Sie sind alle mangels des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Da ist keiner, der Gutes tut. Voltaire, ich könnte jetzt vorstellen, ich habe Christus bekämpft. Es gibt nichts Schöneres wie der Jesu, der den Gottlosen gerecht macht, der das, was nichts ist, zu etwas Schönem macht. Manchmal dauert es, ich habe 8 Jahre warten müssen. 8 Jahre lang wollte ich ein reines Herz. Ich wollte nicht, wie die Gläubigen in unserem Dorf, nur die Kleider wechseln. Joel steht ja auch, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Manchmal zerreißt man nur die Kleider, nicht das Herz. Es wird nie darüber gepredigt. Die Zeit ist, glaube ich, um. Also, das Wort Gottes ist so eine Fülle. Du zerarbeitest eine Menge deiner Wege. Aaron schwieg stille das Büchlein, nehmt es einfach mit, wenn das Schicksal kommt. Wir reden zu negativ. Wie die Ruth mit der Naomi heimkam. Sie ist ausgegangen mit dem Mann und zwei Söhne ins Moabiterland. Verliert den Mann und ihre beiden Söhne, kommt die Ruth mit der Naomi heim. Und der Boas sieht sie, wie sie so emsig arbeitet. Und beachtet sie, gibt ihr Essen und zu trinken. Da hätte er doch sagen können, was tust du hier bei uns? Du bist doch ein Fremdling, geh lieber wieder heim. Was hast du mit dem Mann gemacht, dem jüdischen Mann, mit dem verheiratet war? Warum ist der gestorben? Hast du nicht gut versorgt? Man hätte alles negativ hier, ganzen Vortrag negativ über Ruth schieben können. Aber der Boas sagt, ich habe gehört, dass du gut zu deiner Schwiegermutter warst. Du hast deine Schwiegermutter, die Naomi, geliebt und liebst sie bis heute. Ich sehe, wie du jetzt sammelst für den Winter, vom Getreide, von der Ehre. Man wird heute wegen ganz kleine Dinge niedergebrüllt. Und vieles durfte man tun im Namen Gottes. Und es wird gar nicht wertgeachtet. Wir lernen immer mehr negativ zu reden, zu denken, haben Probleme umzuschalten, dass man die Bibel da mit diesem Soft-Evangelium haben wir dann, dieses falsche Liebesevangelium. Das Evangelium ist eine kennliche Sache, ist männlich, kraftvoll, stark, es zerschlägt die Stolze und du die demütige Erhöhe. Vielleicht für dich und für uns alle noch Psalm 147 am Schluss. Vielleicht kannst du es gerade mit aufschlagen. Also der Luca habe ich auch das erste Mal jetzt vorhin miteinander gesprochen. Das war so schön, dass sowas noch geschieht und man segnet dich sehr. 147, lobe den Herrn. Denn unser Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Das kann der Esau nicht. Das kann der Ismael nicht. Das kann der Absalom nicht. Das kann der Saul nicht. Das können sie alle nicht. Der erste Adam, der zweite Adam. Überall die doppelte. Der Herr baut Jerusalem, bringt zusammen die verjagten Israel, erheilt. Ach, und das ist ein Fest, die zerbrochenen Herzen sind. Und verbindet ihre Schmerzen. Erzähl die Sterne und nenn sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und ist unbegreiflich, wie er regiert. Der Herr richtet auf die Elenden und Gott sei Dank, er stößt die Gottlosen zu Boden. Gott sei Dank hat er mich zu Boden gestürzt, dass ich elend wird und er mich wieder erhöhen kann, dass ich aus meinem Schatten herauskomme, dass ich ihn finden darf. Singet umeinander dem Herrn mit Dank und lobet unserem Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und gibt Regen und auf Erden das Gras auf Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrufen. Er hat nicht Lust an der Stärke des Rosses noch gefallen an der Kraft des Mannes. Denn der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf ihn, auf seine Güte hoffen. Das ist diese Liebesfurcht. Ich habe mich immer vor meinen Eltern gefürchtet, wenn ich was verbrochen habe. Hoffentlich merken sie es nicht. Das ist diese Furcht, dass wir wissen, dass unser Gewissen noch funktioniert. Gott hat jetzt wirklich den Gedanken erfasst und er liebt mich trotzdem. Ich tue manchmal meine Gedanken erfassen und kann mich nicht mehr lieben. Dann ist es hellig, wenn ich weiß über meine schmutzigen Gedanken, wo ich mich nicht mehr selbst lieben kann, liebt mich Gott. Das ist so schön. Der Herr möchte uns segnen. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen will und könnte. Aber der Herr muss ordnen, einordnen, meine Hüpferei. Wir können ja Sackhüpfen machen, aber wenn man predigt und macht Sackhüpfen, dann kommt man nicht mehr mit. Aber so war da was gesagt und dort was gesagt und man braucht ja nicht alles zu verstehen. Die Hauptsache, wir verstehen, ich elender Mensch, aber ich bin geliebt. Ich armes Würmlein, aber ich bin geliebt. Ich möchte am Schluss mit uns beten. Lieber Heiland, ich danke, dass deine Gedanken einfach anders sind und höher sind. Und ich danke, dass ich jeden Tag neu zu dir kommen darf. Ich danke, dass es bei dir keinen Perfektionismus gibt. Dass neben dir etwas vollkommen gemacht wird in dir. Dass ich nicht mehr mich suchen muss, sondern dich. Nicht mehr mein Leben, sondern deins und nicht mehr meine Gerechtigkeit. Dass du mir gemacht bist zur Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. So sehe ich nur uns auch draus, die Kinder. Ich hätte ja so gern, dass da gewesen wären. Sie verstehen ja das viel besser oft, wie wir alte, verknöcherte und erstarrte, fromme Menschen. Lass uns kindlich neu dich erleben und sprachlos werden über deine Schönheitsliebe, über deine wunderbare Gedanken, die du hast mit uns Menschen. Ich habe nur Gedanken der Liebe mit euch, nur Gedanken des Friedens. Ach Herr, wir sitzen so in unserer frommen Gemeinde wie auf deinen Luxusdampfer. Wir haben für uns die Rettungsboote und können die Rettungsboote im Hinaus hinunterlassen für die ertrinkende Welt. Gib doch, dass wir wenigstens Rettersinn haben in uns für die anderen und niemand für gering achten. Herr, segne uns auch den kommenden Tag. Die kommende Woche und die kommende Zeit, dass wir einfällig bei dir bleiben können, Herr. Amen. Amen. So, Dankeschön.